ARD.
Also ich bin soweit. Ich habe den Kalender für 2026 schon gekauft. Kann also losgehen. Ich bin bereit. Jetzt muss ich noch die Termine und die Geburtstage eintragen. Und wenn ich so auf die vergangenen Jahre schaue, werde ich da wieder den einen oder anderen vergessen. So, aber neben neuer Kalender bringt 2026 in Mecklenburg-Vorpommern noch ein paar andere Sachen. Hier ist MV im Fokus, darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Ewen, wir sind zu hören in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Wir erzählen euch heute die wichtigsten Dinge, die sich für euch im kommenden Jahr ändern. Was wird günstiger, was wird teurer, wie verändert sich der Alltag? Und mit wir meine ich mich und Nathalie Süß aus dem Mecklenburg-Studio in Schwerin. Hallo Nathalie, freue mich sehr.
Hallo.
Was vermittelst du denn mit dem neuen Jahr neben einem neuen Kalender?
Also auf jeden Fall, dass ich jetzt erstmal mindestens den halben Januar lang wieder die falsche Jahreszahl schreiben werde. Also aus Gewohnheit weiter 2025 schreiben.
Ja, aber gut, aus einer 5 kann man auch ganz gut eine 6 machen. Machst du einen Strich mehr und dann... Und dann läuft es.
Das stimmt. Diesmal ist es ein bisschen leichter.
Genau. Wir berichten ja auch während des Jahres, über das Jahr hinweg, nicht nur zum Jahreswechsel darüber, wenn es Neuigkeiten gibt und Neuerungen gibt und natürlich auch, wann sie kommen. Die Dinge, die wir heute besprechen, die haben wir also alle schon mal irgendwie im Nordmagazin bei NDR 1 Radio MV oder auch bei uns im Internet auf ndr.de/mv thematisiert. Hier bekommt ihr aber das nochmal das Wichtigste wirklich kompakt. Also Nathalie, wir reden übers Wohnen, Reisen, Arbeiten und Fahren. Richtig?
Ja, richtig. Das ist schon echt eine ganz schön lange Liste, wenn man das alles mal zusammenstellt. Ich gehe heute vor allem auch auf ein paar Dinge ein, die den Geldbeutel beanspruchen. Aber es gibt auch ein paar gute Neuigkeiten, die uns finanziell entlasten werden.
Sehr gut.
Und mit 2026 gibt es auch ein paar richtige Neuheiten, die wir noch nie so hatten. Also die Recherche dazu, die war schon aufwendig. Deshalb habe ich das auch nicht alleine gemacht, sondern mit meiner Kollegin zusammen, mit Petra Heißen. Und wir haben uns zusammen all diese kleineren, größeren Veränderungen angeschaut. Manches davon gilt jetzt schon, manches kommt erst noch im Laufe des Jahres. Und da hat uns natürlich auch interessiert, wie man davon profitieren und wo man vielleicht auch sparen kann.
Also praktische Dinge, die ihr hier erfahren werdet. Nathalie, die erste Änderung direkt zum Jahreswechsel. Du hast es eben schon genannt. Einiges wird teurer. Stichwort Deutschlandticket.
Ja, das Deutschlandticket. Das kostet jetzt nicht mehr 58, sondern 63 Euro im Monat. Und wir haben uns am Hauptbahnhof in Schwerin ein paar Reisende rausgepickt und wollten von ihnen wissen, was sie davon halten.
Ist es schlimm? Wobei ich sagen muss, die Leute müssen alle bezahlt werden, die dafür arbeiten. Und da muss man dann eben dann in den sauren Apfel beißen.
Das ist für mich trotzdem vollkommen in Ordnung, ehrlicherweise. Ich bin froh, wenn es überhaupt da ist. Es bringt mir super viel Ersparnis an sich und super viel Lebensqualität.
Meine Mutter zum Beispiel, diese Rentnerin, die kann sich das dann auch nicht wirklich leisten.
Och, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Dadurch, dass wir es regelmäßig nutzen, ist es einfach günstiger als Autofahren.
Naja, grundsätzlich wollten sie ja den ÖPNV generell ausbauen. Und gerade hier in Mecklenburg-Vorpommern ist es sicherlich sonderlich wichtig. Und dass es jetzt teurer werden sollte, ist grundsätzlich verständlich, weil die Kommunen das natürlich in erster Linie finanzieren müssen und die Haushaltskassen natürlich deutlich leerer sind. Aber um überhaupt eine Zielvorstellung, ein Zielbild zu haben, dass der ÖPNV ausgebaut werden soll, ist natürlich nicht förderlich.
Dazu muss man aber auch sagen, den größten Batzen tragen Bund und Länder. Die Kommunen, die sind aber als Träger dafür verantwortlich, dass der Nahverkehr auch funktioniert. Und da hat der eine Mann aus unserer Umfrage recht. Die Kosten übersteigen die Ticketerlöse. Und deswegen ist das Deutschlandticket für die Verkehrsbetriebe ein ganz schönes Minusgeschäft. Und damit das Deutschlandticket nicht irgendwann komplett vom Markt muss, steigt eben jetzt der Preis.
Also ich muss ehrlich sagen, ich fahre ja eigentlich immer mit dem Auto zur Arbeit. Das sind 30 Kilometer hier ins Studio Neubrandenburg, wo ich arbeite. Mein Auto war kürzlich in der Werkstatt, also bin ich mit dem Zug gefahren. Und das ging, also ich mit 10 Euro eine Fahrt. Das heißt, es hätte sich relativ schnell gelohnt. Ist das jetzt hier nur in der Seenplatte so oder wie sieht es aus im Rest des Landes? Das lohnt sich wirklich eigentlich, ne, dieses Ticket, wenn man ein bisschen fährt.
Auch wenn man nur ein- oder zweimal im Monat mal eine andere Strecke mit dem Regio zum Beispiel fährt, dann lohnt sich das Deutschlandticket schon. Das heißt ja, so weil es überall in Deutschland gilt im Nahverkehr, das ist schon ein großes Angebot. Aber wenn man echt nur in einem Verkehrsverbund unterwegs ist, dann kann man schon mal schauen, was man dort für ein Monatsabo bezahlt. Bei der Rostocker Straßenbahn AG zum Beispiel, da kostet ein Monatsticket für Rostock und die Region 62 Euro. beim Nabus in Nordwestmecklenburg, da sind es 59 Euro. Beide waren bisher also teurer und sind jetzt quasi vom Deutschlandticket überholt worden. Mhm. Das ist zwar kein großer Unterschied, aber je teurer das Deutschlandticket wird, für umso mehr Leute könnte so ein lokales Abo jetzt eben attraktiver werden. In Schwerin zum Beispiel, da kostet das Monatsticket 50 Euro und damit spart man im Vergleich zum Deutschlandticket jetzt schon 13 Euro. Und ab nächsten Jahr, da soll der Preis des Deutschlandtickets jährlich angepasst werden und zwar über einen Preisindex. Das heißt, so wie die Lohnkosten oder Strompreise steigen, so wird dann auch einmal im Jahr das Deutschlandticket automatisch teurer. Und dieser Index, der soll dafür sorgen, dass der Preis eben nicht mehr so drastisch sprunghaft ansteigt.
Also das ist ja natürlich schon verständlich, ne? Dass das Ticket teurer werden muss oder wird. Aber ja, wie sehr man dann natürlich die Leute wirklich in die öffentlichen Verkehrsmittel bekommt, was ja das Ziel ist, ist natürlich dann fraglich. Obwohl das Autofahren wird ja auch teurer. Zu den Gründen kommen wir gleich. Ich habe aber noch vorher einen kleinen Podcast-Tipp für euch, beziehungsweise gleich mehrere diesmal. Ich habe euch nämlich ein paar Podcasts aus der ARD-Audiothek rausgesucht, die sich auch um das Jahr 2026 drehen und ein bisschen einen Ausblick geben mit anderen Themen als die, die wir heute behandeln. Es geht um Reisen, Essen und Fußball, also nur schöne Dinge. Da geht es zum Beispiel auch um die Fußball-WM im kommenden Jahr in Kanada, Mexiko und den USA. Und die Kollegen von der Sportschau, die klären da nämlich auf, wie das mit der Einreise für Fußballfans funktioniert. Also falls ihr eins der sehr teuren, wie ich gehört habe, Tickets bekommt, dann findet ihr alle Infos in diesem Podcast und die findet ihr in der ARD-Audiothek. Und die Links, die stelle ich euch aber auch nochmal in die Shownotes. Also, Deutschlandticket wird teurer und das Autofahren auch. Tanken wird 2026 teurer. Sag mal bitte was zu den Gründen, Nathalie.
Ja, das liegt daran, dass der CO2-Preis steigt zum 1.1. Das ist einfach ein politisches Instrument, um den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr attraktiver zu machen und den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren. Beim Sprit ist es jetzt so, die Mineralölkonzerne, die bezahlen pro Tonne CO2, die bei der Verbrennung von Benzin oder Diesel entsteht, diesen Preis und die Kosten, die dadurch entstehen, die geben sie an die Endverbraucher, also an uns Autofahrer weiter. Bisher liegt diese CO2-Abgabe bei 55 Euro pro Tonne Kohlendioxid. Und mit dem neuen Jahr ist die Abgabe auf bis zu 65 Euro pro Tonne gestiegen.
Okay, also die CO2-Abgabe steigt. Dadurch wird der Ausstoß von CO2 teurer. Mhm. Und was bedeutet das dann konkret jetzt beim Tanken?
Also der ADAC hat ausgerechnet, dass Benzin und Diesel damit knapp 3 Cent pro Liter teurer werden. Das ist also immer noch ein Bruchteil deiner Tankrechnung. Aber wir werden den höheren CO2-Preis nicht nur an der Zapfsäule merken, sondern auch beim Heizen. Mhm. Gas ist ja auch ein fossiler Brennstoff und damit wird jetzt auch jede Kilowattstunde Erdgas teurer. Und das kann vor allem in unsanierten Gebäuden das Heizen erheblich teurer machen. Und dann wäre da ja auch noch die Sache mit den Umlagen und den Netzentgelten. Da gibt es nämlich auch so ein paar Änderungen, die den Preis beeinflussen.
Das musst du bitte nochmal übersetzen. Das sind immer so Worte, wo ich mir denke, was heißt das denn? Also Umlagen und Netzentgelte.
Ja, das ist wirklich jetzt ein bisschen sehr technisch, aber ich versuche das mal zu sortieren.
Ja.
Also erstmal vorweg, Umlagen und Netzentgelte, die machen einen erheblichen Teil unserer Gasrechnung aus. Netzentgelte, die zahlen wir, wie der Name schon sagt, für das Netz, damit das Gas dann auch zu uns nach Hause kommt. Und Umlagen sind steuerliche Abgaben. Zum Beispiel haben wir bisher eine Gasspeicherumlage gezahlt. Die fällt jetzt weg. Das soll Unternehmen und auch uns alle beim Gas entlasten.
Frage ich mich auch immer, warum man das nicht einfach so nennt, wie du gerade gesagt hast. Was ist Umlage denn für ein Wort? Okay, aber das ist jetzt vielleicht mein persönlicher Mangel, das zu verstehen. Okay, also es wird ein bisschen umgeschichtet, aber das reicht jetzt nicht, um diesen höheren CO2-Preis dann auszugleichen. Das verstehe ich richtig.
Richtig, denn gleichzeitig werden die Netzentgelte fürs Gas steigen und damit dürfte Heizen unterm Strich teurer werden, auch wenn die Umlage wegfällt. Beim Strom, da ist es übrigens andersrum. Da steigen die staatlichen Umlagen und Abgaben auf den Strompreis ein bisschen. Aber die Netzentgelte, die sinken jetzt erstmal durch einen Zuschuss aus dem Klima- und Transformationsfonds. Und diese Entlastung überwiegt, auch wenn wir jetzt ein bisschen mehr für die Stromumlage zahlen. Der Trend 2026 ist also Strom günstiger, Gas teurer.
Das, glaube ich, das Wichtigste. Es ist ein bisschen verwirrend, das eine steigt, das andere sinkt und dann kommt noch Strom und Gas und so weiter und so fort. Also Strom günstiger, Gas teurer, tanken leider auch.
Ja, genau.
Okay, bleiben wir nochmal beim Gas. Nathalie, das wird teurer, da können wir jetzt nicht wahnsinnig viel dran ändern. Heißt also, wer sparen will, muss praktisch an den Verbrauch bzw. an die Gebäude ran, ne?
Darüber habe ich mit Sascha Ehlers gesprochen, der ist Energieberater. Und der hat uns ein paar Tipps mit auf den Weg gegeben.
Ich muss einfach weniger von dem Zeug verbrauchen. Das ist, sage ich immer gerne in meinen Kundengesprächen. In erster Linie geht es um Dämmung. Das heißt, ältere Häuser, wenn man die Außenhülle dämmt und das Dach dämmt, dass man den Energieverbrauch erstmal halbiert. Das geht tatsächlich, weil die Häuser, die sind noch ungedämmt von der Außenwände her. Und anschließend geht man bei, ob man sich jetzt eine Gasheizung einbaut oder eine Ölheizung oder auf Wärmepumpe geht. Das sind so die Sachen, die man dann entscheiden muss. Man kann mal wechseln, das ist auch eine Möglichkeit, wenn man mal zum anderen Anbieter geht. Das kann mal Sinn machen, aber wichtig ist immer erstmal die Dämmung. Ja?
Ja, kurzfristig wahrscheinlich wirklich das Einfachste mal zu gucken, ob man den Anbieter wechseln kann, weil so eine neue Heizung oder Dämmung, das ist ja dann auch schon eine Investition, ne? Und da muss ja dann jeder gucken, ob sich das für ihn rechnet.
Mhm. Und was Strom angeht, da sagt der Energieberater, neue Haushaltsgeräte können da sinnvoll sein, weil die einfach nicht solche Stromfresser sind wie die alten Geräte. Und das kann sich dann eben bei der Stromrechnung auszahlen.
So, ein kleiner Hinweis zwischendurch mvimfokus@ndr.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Da könnt ihr uns nämlich hinschreiben, wenn ihr Ideen, Anregungen oder auch Kritik habt. Nathalie, jetzt haben wir viel darüber geredet, was alles teurer wird. Du hast aber auch noch gute Nachrichten, hast du mir versprochen.
Ja, es gibt auch gute Nachrichten. Das Kindergeld zum Beispiel steigt. Und die Renten steigen auch. Und dann wäre da ja auch noch die Aktivrente.
Ja.
Das bedeutet, wer eigentlich im Rentenalter ist, aber zusätzlich arbeitet, der kann jetzt pro Monat bis zu 2000 Euro steuerfrei dazu verdienen. Und außerdem steigt auch der Mindestlohn von 12,82 Euro auf 13,90 Euro pro Stunde. Also gute Nachrichten für viele, viele Beschäftigte, die den Mindestlohn bekommen.
Für die Arbeitgeber allerdings dann nur so halb, ne?
Ja gut, das stimmt schon. Wer den Mindestlohn bezahlt, der hat jetzt eben höhere Ausgaben. Im Endeffekt bedeutet das dann aber auch für uns Kunden, dass die Unternehmen ihre Preise erhöhen werden. Wir haben zum Beispiel mit Matthias Knob gesprochen, der hat eine Reinigungsfirma und vermietet Ferienwohnungen in Schwerin und er hat uns das gesagt.
Das ist eine Anpassung, die auf die Kunden wieder umgelegt wird. Das heißt, jeden Kunden anschreiben, wir brauchen eine Preisanpassung. Im schlechtesten Fall sagt der Kunde, schon wieder, müssen wir schauen, wie sie alle mitspielen, ne? Ich gehe davon aus, dass wir positives Feedback bekommen werden, da viele davon auch Unternehmer sind, selber das Problem kennen. Und wichtig ist es natürlich für den Mitarbeiter, dass er mehr gewertschätzt wird. Klar, mehr Geld bedeutet auch mehr Motivation.
Der Mindestlohn, der ist ja auch dafür da, um fair zu honorieren. Übrigens ist an den Mindestlohn auch die Minijobgrenze gekoppelt. Die steigt jetzt also auch automatisch. Das bedeutet, dass Minijobber ab sofort mehr verdienen können, ohne dass sie ihren Minijobstatus verlieren. Bei einem Minijob, da ist der Lohn steuer- und beitragsfrei. Die Grenze dafür, die liegt ab sofort bei 603 Euro im Monat. Das sind rund 47 Euro mehr als bisher.
Ich finde ja immer Mindestlohn, also da kann man ja viel, viel drüber reden. Keine Angst, wir machen das jetzt nicht. Arbeit muss ja fair entlohnt werden, ne? Also ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und das finde ich auch total wichtig. Es ist dann aber auch so eine Spirale, ne? Also wenn der einfache Arbeiter in Anführungsstrichen mehr Geld bekommt, dann muss der Vorarbeiter ja auch mehr Geld bekommen, ne? Und so dreht sich diese Spirale immer weiter. Vielleicht müssen wir über diese Problematik mal eine Extra-Folge machen. Nathalie, nächster Punkt ist die Mehrwertsteuer. Die sinkt ja von 19% auf 7% für die Gastronomen. Nicht für Getränke, muss man dazu sagen, aber für alle Speisen. Das soll die Gastronomiebetriebe ja entlasten, ja, und soll ihnen vor allem auch ein bisschen mehr Stabilität geben. Und dafür haben die Gastronomen ja auch lange gekämpft. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen? Vielleicht kannst du dazu noch einen Satz sagen.
Ja, das Ganze, das hat eine sehr komplexe Vorgeschichte. Also vor der Pandemie, da mussten Gastronomen auf Essen in ihrem Restaurant den regulären Steuersatz von 19% bezahlen, auf Essen außer Haus 7%. Wegen der Umsatzeinbrüche jetzt in den Lockdowns, da wurde der Steuersatz dann auf 7% gesenkt. Danach ist die Regelung irgendwann ausgelaufen und die Gastronomen hatten trotzdem mit höheren Energielohnkosten zu kämpfen. Und während andere EU-Länder deutlich weniger Mehrwertsteuer nehmen, haben dann eben viele Cafés und Restaurants hier um ihre Existenz gefürchtet. Also seit dem 01.01. gilt für Sie jetzt der ermäßigte Mehrwertsteuersatz und zwar unbefristet.
Also wirklich eine Erleichterung, ne? Nicht nur finanziell, sondern auch von der Organisation. Da müssen die nicht ständig umrechnen mit den 7 und den 19%. Ne?
Ja, das macht es für Gastronomen wirklich alles deutlich einfacher. Vor allem, weil die Angestellten ja jetzt auch mehr Mindestlohn bekommen. Das bedeutet für die Gastronomen vor allem auch langfristige Planungssicherheit. Sie müssen jetzt keine plötzliche Steuererhöhung zurück auf 19% befürchten. Und, wie du schon sagst, jetzt fällt eben diese komplexe Unterscheidung, ob ein Gericht vor Ort oder außer Haus verzehrt wird, die fällt jetzt weg. Also weniger Bürokratie. Diese 7% gelten nämlich unabhängig davon, ob man im Restaurant ist, ob man sein Essen abholt oder ob man es sich nach Hause liefern lässt.
Das heißt jetzt aber nicht wirklich, dass es unbedingt günstiger wird, ne, für die Gäste.
Nee,
oder das fraglich, besser gesagt.
Das wäre schön, aber da sollten wir mal lieber nicht drauf bauen. Man kann eher davon ausgehen, dass die Gastronomen diese Steuerersparnis nicht direkt als Preissenkung an die Gäste weitergeben, sondern dass sie die dazu nutzen, um ihre gestiegenen Kosten abzufedern. Für Personal, für Energie, für Lebensmittel. Das heißt, Essen gehen wird wahrscheinlich nicht günstiger durch die Mehrwertsteuersenkung, aber sie kann helfen, trotz der gestiegenen Betriebskosten die Preise zumindest stabil zu halten. Und wir als Gäste, wir profitieren ja auch davon, wenn die Restaurants nicht zumachen. Und dann haben wir weiter die ganze Bandbreite, das gesamte gastronomische Angebot zur Verfügung.
Das wäre schön, ja. So, Nathalie, das waren jetzt Änderungen für 2026. Was gibt es denn komplett Neues in diesem Jahr?
Ja, zum Beispiel, wenn es mal wieder heißt, Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte, dann muss man in Zukunft nicht mehr kramen, sondern man kann einfach sein Handy vorzeigen und hat beides digital in einer App gespeichert. Damit sollen diese Dokumente jetzt nicht ersetzt werden. Das Ganze ist eher als Ergänzung gedacht, als Erleichterung bei einer Verkehrskontrolle zum Beispiel. Der digitale Führerschein, der kommt Ende des Jahres. Den Fahrzeugschein gibt es schon seit November 2025 digital.
Ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Man könnte auch sagen Oldschool oder weiß ich nicht. Aber ist das sicher alles?
Ja, das ist sicher. Das ist alles an den Perso gekoppelt. Du musst dafür die iKFZ-App herunterladen. Mhm. Das ist eine App vom Kraftfahrtbundesamt. Dort kannst du dich mit deinem Personalausweis identifizieren. Petra Heißen, mit der ich dieses Thema zusammen recherchiert habe, die war beim Leiter der Schweriner Kfz-Zulassungsstelle, Fabian Knetz. Und hat sich von ihm erklären lassen, wie genau das dann weitergeht.
Sie bekommen in der Behörde, wenn Sie eine Fahrerlaubnis erteilt bekommen, einen QR-Code mit ausgehändigt oder mit übersandt. Über diesen QR-Code können Sie dann in die entsprechende App den digitalen Führerschein herunterladen. Ne? Ist analog zum Fahrzeugschein, kann ich über das Handy dann vorzeigen. Es ist noch nicht angedacht, die Karte, die es aktuell gibt, komplett zu ersetzen durch die digitale Form. Aber so habe ich ihn halt immer am Mann, weil das Handy haben die Leute dabei, das Portemonnaie meistens nicht.
Und das kann dann bei einer Verkehrskontrolle im Zweifel sogar eine Strafe verhindern.
Weil man die Papiere nicht dabei hat, ne? Mhm. Das kostet ja dann ein bisschen.
Genau. Also wie Herr Knetz bereits gesagt hat, Handy hat man mittlerweile eher dabei.
Das stimmt, ja.
Ja, und genau mit dem Fahrzeugschein funktioniert das eben schon seit November, mit dem Führerschein dann voraussichtlich Ende des Jahres. Das ist allerdings noch wichtig zu erwähnen, dass dieser digitale Führerschein erstmal nur in Deutschland gültig sein wird. Es ist zwar auch ein EU-weiter digitaler Führerschein geplant, das kann aber noch bis 2030 dauern.
Na gut, aber dann haben wir schon mal den Anfang gemacht.
Ja.
So, passiert ja auch nicht so oft, dass wir bei Digitalisierung Vorreiter sind. So, jetzt gibt's noch eine Sache. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gehört habe, Nathalie. In Zukunft haben wir ein Recht auf Reparatur. Was heißt das denn genau? Sag nochmal bitte was dazu.
Ja, das Recht auf Reparatur ist eine wirklich super Sache. Das bedeutet, dass Reparieren 2026 einfach günstiger und einfacher werden soll. Und bei einfacher und günstiger bin ich ja sofort am Start. Es geht hauptsächlich um Elektrogeräte wie Handys zum Beispiel, die zurzeit noch in großen Mengen im Müll landen. Die sollen stattdessen repariert, weiterverwendet, länger genutzt werden. Und zwar nicht nur in der Zeit der Gewährleistung, sondern auch darüber hinaus. Selbst wenn die Gewährleistung schon abgelaufen ist, muss der Hersteller dann seine Produkte trotzdem reparieren, zu einem angemessenen Preis und in einer angemessenen Frist. Und auch Ersatzteile und Werkzeuge muss er zu einem fairen Preis anbieten, damit man auch mal selbst zu Hause ein kaputtes Bauteil austauschen kann.
Also ich kenne mehrere Mitglieder in meinem Haushalt, die sich extrem darüber freuen werden, dass sie noch mehr Geräte auseinandernehmen können und im Idealfall vielleicht auch wieder zusammensetzen, sodass es besser funktioniert als vorher.
Oh ja, okay, ich bin da eher raus, wenn es ums Selber-Tüfteln
geht. Ich auch. Also ich nehme mich da aus.
Ja, wir können ja vielleicht zu einem dieser Reparaturdienste gehen. Ich habe bei der Recherche nämlich auch so eine Reparaturdienste Reparaturwerkstatt in Schwerin besucht und mir da von Tobias Nuss zeigen lassen, wie er da die Handys auseinanderbastelt. Und er hatte da echt alle Hände voll zu tun.
Wir reparieren jetzt schon sehr viel, schon lange. Schon immer, weil wir sehen einfach, der Kunde müsste zu Hause, müsste das Werkzeug haben, Spezialwerkzeug. Wird vielleicht mit einigen Ersatzteilen dann auch ausgeliefert werden. Aber wir haben ja die Erfahrung und wissen, dass man gerade bei solchen filigranen Sachen auch vieles auch falsch machen kann. Da ist dann eigentlich der Hersteller gefordert, die Sachen eigentlich reparabler herzustellen, besser reparierbar.
Da gibt es ja auch diese Reparaturcafés, ne, wo sich Ehrenamtliche treffen, die Ahnung haben und das dann alles wieder irgendwie zusammenbauen. Für die ist es ja dann auch eine Erleichterung. Ne?
Ja, genau, absolut. Und das ist auch noch so ein wichtiger Punkt. Mit dem Recht auf Reparatur müssen neue Geräte dann auch so designt werden, dass man sie eben reparieren kann. Die Hersteller, die dürfen die Reparatur dann nicht durch irgendwelche Hardware- oder Softwarehindernisse verhindern. Und wir erinnern uns, früher, da konnte man ja zum Beispiel den Handyakku total einfach rausnehmen. Heute, da sind Handys extrem dicht, um sie vor Wasser zu schützen. Dafür ist der Akku dann aber eben auch fest verbaut und kann nicht so einfach gewechselt werden. Das ist dann die andere Seite der Medaille. Und hinzu kommt auch noch bei falscher Bedienung Sturzschäden. Das gesplitterte Display, wer kennt's nicht? Also bei all diesen selbstverursachten Schäden, da muss man die Reparaturkosten weiterhin selber bezahlen. Daran ändert auch das Recht auf Reparatur nichts.
Okay. Also das ist, glaube ich, das, was mir am besten gefällt, was in 2026 jetzt kommt, mit den elektronischen Geräten. Also, wir können unsere elektronischen Geräte leichter reparieren lassen. Wir brauchen in Zukunft unterwegs den Führerschein nicht mehr unbedingt dabei zu haben, sondern das Handy reicht. Ein paar Sachen werden teurer, Deutschland-Ticket heizen, tanken. Ein paar Sachen werden günstiger, zum Beispiel der Strom. Und es gibt mehr Kindergeld, Rente und mehr Mindestlohn gibt's auch. Vieles Neues also in 2026. Und das hat für uns zusammengetragen Nathalie Süß aus dem Mecklenburg-Studio Schwerin. Ich danke dir sehr.
Ja, sehr gerne.
Und Petra Heißen soll auch nochmal erwähnt werden. Die hat auch mitgearbeitet. Die Redaktion hatte Jolien Wagner-Stein. So, ich hoffe, wir können alles ein bisschen aufdröseln. ndr.de/mv, da gibt's die Infos auch nochmal kompakt, wenn ihr dazu noch was nachlesen möchtet. Und damit verabschiede ich mich, wünsche noch ein schönes neues Jahr. Mein Name ist Annette Ewen.
NDR MV Podcast. MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. In den kostenlosen Apps von NDR MV, der ARD Audiothek App und überall, wo es sonst Podcasts gibt.